Der letzte Satz war: Lass ihn auch ein wenig Einfluss auf dein Leben haben. Ich möchte heute Morgen, jetzt habe ich die falsche Predigt hier. Möchte heute Morgen über, eigentlich waren es die 7 Versuchungen Jesu, über die ich heute sprechen möchte. Jetzt denkt ihr, waren das nicht 3? Ja, die kennen wir auch. Aber ich möchte 7 weitere Versuchungen Jesu mit uns erarbeiten, weil es ist eigentlich nichts anderes als eine Versuchung, ein provoziert werden in den unterschiedlichsten Formen. Und meiner Meinung nach ist dies ein groß angelegter Angriff des Teufels gewesen, um wenigstens kurz vor dem Tod, kurz vor der Kreuzigung, Jesus so in die Enge zu treiben, dass er irgendwann sagt: Leute, jetzt reicht's, ab jetzt. Ich nehme das doch selber in die Hand. Er wurde zum einen verraten. Wir wissen, dass es einer seiner engsten Freunde war. Und ich möchte mit uns so aus Matthäus Evangelium ab Vers 6, ab Kapitel 26 einige Verse nach und nach durchgehen. Also ich habe gesagt, es sind die 7 Versuchungen. In Wirklichkeit sind es diese 7 Verletzungen auch. Und was für eine emotionale Verletzung ist es, verraten und verkauft zu werden. Nun, Matthäus 26, Verse 47 bis 50 heißt es: Noch während er das sagte, kam Judas, sie waren im Garten Gethsemane, er redete mit seinen Jüngern, es ging drum, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten. Und noch während er das sagte, kam Judas, einer der 12 Jünger, inmitten einer mit Schwertern und Knüppel bewaffneten Menge auf ihn zu. Sie waren von den obersten Priestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Judas hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart. Ihr sollt den festnehmen, den ich zur Begrüßung küsse. Also ging Judas direkt auf Jesus zu. Ich grüße dich, Rabbi, rief er und gab ihm einen Kuss. Jesus sagte: Mein Freund, tu, wozu du gekommen bist. Da packten die anderen Männer Jesus und nahmen ihn fest. Verraten und verkauft zu werden von einem der Ängsten. Jesus wendet sich noch freundlich an Judas, während der ihn verriet. Wo bist du schon mal verraten und verkauft worden? Wo hast du dich verraten und verkauft gefühlt? Und wo hast du, wo hab ich vielleicht für mich gesagt, das kann niemand empfinden, was das in mir für einen Schmerz ausgelöst hat? Dann sage ich dir, der Mann vom Kreuz weiß, wie sich das anfühlt. Der Mann vom Kreuz weiß, wie es ist. Er kennt es, wie es sich anfühlt, im Stich gelassen zu sein. Lesen wir ab Vers 56 in Matthäus 26. Da heißt es: Doch all das geschieht, um die Worte der Propheten zu erfüllen, wie sie in der Schrift aufgeschrieben sind. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Dann brachten die Leute, die Jesus verhaftet hatten, ihn in das Haus von Kaiphas, dem hohen Priester. Dort hatten sich die Schriftgelehrten und die Ältesten bereits versammelt. Alle seine engsten Freunde, die mit ihm noch im Garten waren, die die ganze Zeit mit ihm zusammen waren, die haben sowas von Muffensausen bekommen. Wie sagte mal jemand zu mir, Angst habe ich keine, aber schnelle Beine. Die haben die Beine in die Hand genommen und auf und davon gucken, dass wenigstens ich unbeschadet davon komme. Im Stich gelassen. Ich weiß nicht, wo hast du für dich in deinem Leben schon mal den Eindruck gehabt, ich bin sowas von im Stich gelassen. Ich glaube, niemand kann nachempfinden, was das für in mir ausgelöst hat, dieses Verlassensein von den engsten Freunden. Dann sage ich dir, der Mann vom Kreuz weiß, wie es sich anfühlt. Der Mann vom Kreuz weiß, wie es sich anfühlt, und er versteht dich. Er weiß, wie es sich anfühlt, verleumdet zu werden. Wir kennen das, wenn beim Tatort die Menschen kommen mit irgendwelchen Bildern und dann fragen, kennen Sie diese Person? Nö, nie gesehen. Wer soll denn das sein? Was soll ich mit dem zu tun haben? Jeden Sonntagabend sehen wir das im Fernsehen, wie es ist, wie Menschen geleugnet werden, verleumdet werden. In Vers 59 bis 62 lesen wir, im Haus suchten die obersten Priester und das gesamte Hohe Rat nach Zeugen, die zu einer Falschaussage gegen Jesus bereit wären, so dass sie ihn zum Tode verurteilen könnten. Aber obwohl sie viele fanden, die sich zu falschen Aussagen bereit erklärten, war keine Aussage darunter, die sie gegen ihn verwenden konnten. Schließlich fanden sie zwei Männer, die behaupteten, dieser Mann hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Da stand der hohe Priester auf und fragte Jesus, hast du zu diesen Anschuldigungen nichts zu sagen? Was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen? Doch Jesus schwieg. Das allein macht doch schon verdächtig, dass er schwieg. Ist es nicht so, hätte er nicht seine Unschuld herausposaunen sollen? Nachdem Menschen Falschaussagen getroffen haben, verleumdet zu werden. Wie kenne ich in mir dieses Gefühl, diesen unbändigen Schrei nach Gerechtigkeit und diese Verleumdung nicht auf mir sitzen zu lassen, wo ich es empfinde? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du sagst, du hast keine Ahnung davon, was ich durchgemacht habe. Und wie mir das wehgetan hat, verleumdet zu werden. Da möchte ich dir sagen, ja, der Mann vom Kreuz weiß, wie es sich anfühlt. Der Mann vom Kreuz weiß, wie es ist, wenn wildfremde Menschen gegen ihn aussagen und Dinge über ihn behaupten, die so aus dem Zusammenhang gerissen sind, dass sie wohl scheinbar für eine Verurteilung reichen. Ja, Jesus wurde nicht nur von Fremden, sondern auch von seinem engsten Mitarbeiter, der ihm noch absolute Treue gelobt hat, verleumdet. In Vers 70, doch Petrus leugnete laut, sodass alle hören konnten, ich weiß nicht, wovon du sprichst, als es darum geht, sprichst doch auch wie die Galiläer, du müsstest doch Jesus kennen. Nee, ich weiß nichts. Bisschen weiter, du warst doch auch bei dem Jesus von Nazareth. Und in Vers 72, und wieder leugnete Petrus, diesmal schwor er sogar, ich kenne den Mann doch nicht einmal. Und wenig später wird er wieder gefragt, du musst doch einer von ihnen sein, dein Akzent verrät dich doch. Und wieder sagt Jesus, ich schwöre bei Gott. Ich kenne diesen Mann nicht. Und wir wissen, in diesem Moment krähte der Hahn. Wo hast du dich verleumdet fühlt von deinem engsten Freund, manchmal vielleicht vom Ehepartner? von den eigenen Eltern, von den eigenen Kindern. Der Mann vom Kreuz weiß, wie es sich anfühlt. Er wurde abgelehnt. Ablehnung ist was ganz Dramatisches. Gerade auch in Beziehungen könnte man auch meinen, solange die Leute noch miteinander streiten, ist ja gut. Da reden sie noch miteinander. Aber wenn sie sich nichts mehr zu sagen haben und ablehnen, dann wird's eigentlich wirklich schlimm. Matthäus 27 ab Vers 15. Da lesen wir, es war Brauch, dass der Statthalter jedes Jahr anlässlich des Passafestes einen Gefangenen freiließ, den das Volk bestimmen durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtigter Verbrecher namens Barabbas im Gefängnis. Als die Menge sich an diesem Morgen vor dem Haus von Pilatus versammelt hatte, fragte er sie, welchen soll ich für euch freilassen? Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt? Denn er wusste sehr wohl, dass sie Jesus nur aus Neid verhaftet hatten, die Priester und Schriftgelehrten. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, schickte ihm seine Frau eine Nachricht, lass diesen unschuldigen Mann in Ruhe. Ich hatte letzte Woche seinetwegen einen schrecklichen Traum. In der Zwischenzeit hatten die obersten Priester und die Ältesten das Volk aufgehetzt. Es sollte die Freilassung von Barabbas und die Hinrichtung von Jesus fordern. Als der Statthalter noch einmal fragte, wen von diesen beiden soll ich freilassen, rief die Menge, Barabbas. Aber wenn ich Barabbas freilasse, fragte Pilatus, was soll ich dann mit Jesus machen, der Christus genannt wird? Und alle schrien, kreuzige ihn. Warum, wollte Pilatus wissen, was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie nur noch lauter, kreuzige ihn. Ein Verbrecher wird Jesus vorgezogen. Hast du auch schon mal erlebt, dass du nicht die erste Wahl warst, sondern jemand ganz anderes? Hast du auch schon mal erlebt, wie bestellt und nicht abgeholt da bist? Und du würdest sagen, ich glaube, ihr habt überhaupt keine Ahnung davon, was es in mir ausgelöst hat, dieses Gefühl, nicht die zweite Wahl zu sein, sondern wirklich in den sauren Apfel beißen zu müssen. Dann kann ich dir sagen, der Mann vom Kreuz weiß, wie es sich anfühlt. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, den Menschen, den er wohlgetan hat, den er zu essen gegeben hat, wo Heilung geschehen ist. Es steht in manchen Stellen der Bibel, er heilte an diesem Ort alle, die bedürftig waren. Und diese Menge meint, es ist besser, der wird gekreuzigt und ein Verbrecher kommt frei. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, misshandelt zu werden. In Vers 26, also ließ Pilatus Barabbas frei, Jesus aber ließ er auspeitschen. Das ist sehr milde ausgedrückt. Es hieß eigentlich, ließ er ihn geißeln und lieferte ihn dann den römischen Soldaten aus, die ihn kreuzigen sollten. In meiner Fernsehzeitschrift, die eigentlich sich auch als christlich für Familienzeitschrift selbst positioniert, da ist die Bewertung für diesen Film Die Passion nicht gut. Die ist bei 1 oder bei 2, 6 wäre sehr gut. Und dann steht noch Kommentar, viel zu blutig und viel zu unansehnlich. Und ich habe den Film, wir haben ihn auch schon im Gospelhaus angeguckt, und wenn wir wissen, was wirklich passiert ist, ist es wie ein Kindergeburtstag, wie dieser Film dargestellt ist. Jesus, dieses Auspeitschen, das war keine Pferdegerte, wo einer einfach so ein bisschen mehr auf den Körper eingedroschen hat. Es war wirklich Misshandlung. Diese Peitsche oder diese Geißel war aus Lederschnüren und Sehnen, mehrere Fäden zusammen. Es waren Knochen, Splitter und Metall, scharfkantige Metallstücke. Wer sich schon mal in einem Angelhaken verhakt hat, weiß, wie unangenehm das ist, wenn dieser Widerhaken drin ist. Solche Materialien waren benutzt. Schon nach wenigen Schlägen gab es kein zusammenhängendes Hautstück mehr, sondern der ganze Rumpf war komplett aufgerissen. Schwerst misshandelt. Wie bäumen wir uns zurecht auf, wenn wir Bilder von misshandelten Kindern sehen, wo Hämatome am ganzen Körper sehen. Und es ist wahr, es ist nicht richtig, wenn Menschen misshandelt werden. Und unser Jesus hat bei all den Bildern, die wir kennen, noch viel schlimmeres Leid erfahren. Und wenn du Misshandlung schon mal im eigenen Leib erfahren hast und du sagst, du hast keine Ahnung, was das in mir ausgelöst hat, dann kann ich dir sagen, doch Jesus weiß, wie es sich anfühlt. Er weiß, wie Misshandlung sich anfühlt. Und er kann dir nachempfinden. Er weiß auch, wie es sich anfühlt, gedemütigt zu werden. Matthäus 27, ab die Verse 28, 29, der erste Teil. Einige der Soldaten des Statthalters brachten Jesus in das Prätorium und riefen alle anderen Soldaten zusammen. Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Was für eine Demütigung, so vorgeführt zu werden. Vorgeführt zu werden und in die Lächerlichkeit gezogen worden. Ach, der König der Juden, Majestät, wie geht es Ihnen? Sich kaum mehr auf den Beinen halten können und das alles Demütigung, Hohn und Spott über sich ergehen zu lassen. Ich weiß nicht, wo du für dich schon mal Demütigung erfahren hast, du hast gesagt, es war mir so in die Knochen hineingefahren. Du hast überhaupt keine Ahnung, was Demütigung für mich bedeutet hat. Du hast keine Ahnung, was das in mir ausgelöst hat. Dann sage ich, ich weiß, dass der Mann vom Kreuz weiß, wie es sich anfühlt, gedemütigt zu werden. Vor aller Welt in Spott und in Hohn gesetzt zu sein. Er weiß auch, wie es sich anfühlt, mit Worten verletzt zu werden. Und jetzt lesen wir am 29b weiter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und gröhlten, sei gegrüßt, König der Juden. Und das war meiner Meinung nach ja erst das Vorspiel. Sei gegrüßt, König der Juden. Worte sind manchmal noch schlimmer wie Schläge. Sie dringen so tief in unsere Seele ein. Ein versohlter Hintern, der tut nach ein paar Stunden nicht mehr weh. Geboxt werden auf den Arm, wir haben früher gesagt, so einen Hirsch ausgeteilt, das tut mal eine Zeit lang weh, verheilt wieder. Aber mit Worten gedemütigt zu werden, verletzt zu werden, das greift so tief in unsere Seele, dass wir da schwer drüber hinwegkommen. Manchmal, und vielleicht hast du auch schon erlebt, dass du von den wertvollsten, wichtigsten Menschen auch in der Gemeinde von Worten, so verletzt wurdest, dass du sagst, du hast gar keine Ahnung, was das in mir ausgelöst hat. Dann möchte ich dir zurufen, der Mann vom Kreuz weiß, wie es sich anfühlt, mit Worten verletzt zu werden. Wie gesagt, das war jetzt erst der Anfang. Wir sind noch gar nicht ans Kreuz gekommen. Wir haben noch gar nicht von dem geredet, wie es weitergeht, diesen Weg, den Kreuzweg auf sich zu nehmen, die Nägel in seinen Händen zu spüren, in seine Knochen fahren, diese Last des eigenen Körpers angeheftet am Kreuz. Das sind noch Dinge, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir waren jetzt erst am Vorspiel und schon da möchte ich uns zurufen. Der Mann vom Kreuz ist ein Schmerzensmann. Er hat all diese Versuchungen ausgehalten und ist nicht verbittert bis zum Schluss. Und wie gut und wie dankbar bin ich darüber. Weil hätte er an der einen oder anderen Stelle irgendwann gesagt, Leute, jetzt reicht's, bei mir ist jetzt genug, es ist voll, dann wäre sein Tod am Kreuz umsonst gewesen. Es wäre alles umsonst gewesen. Was Jesus auszeichnet, ist, dass er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz und dass er sich an keiner einzigen Stelle schuldig gemacht hat gegen Menschen, die ihm das angetan haben. Ich bin gerade dabei, das Buch von Bill Wilson zu lesen, dieser Mensch, der in New York, in Brooklyn, Sonntagsschulkirche aufgebaut hat und mehrere tausend Menschen erreicht. Und er sagte, einmal verliert man und das andere Mal gewinnt man. Da sagt er, an einem Tag war es so, dass einem Mitarbeiter die Nerven verloren hat und einem Jungen den Radio kaputt gemacht hat, weil er permanent den Kindergottesdienst gestört hat. Und hat diesen Radio ihm entrissen und der ist versehentlich kaputt gegangen dabei. Er sagte, und einen Tag später haben diese Jugendliche Brandansätze auf unsere zwei Busse, auf zwei von unseren Bussen geworfen, die in Flammen aufgingen und abgebrannt sind. Da sagte er, ja, wir hätten in diesem Moment, und am liebsten würde man in rechtliche Schritte eingehen, diese Täter zur Strecke bringen. Das steht doch nicht im Verhältnis der Radio zu zwei Bussen, die doch so viel bewirken. Und er sagte, aber wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir uns in einen offenen Krieg begeben. Das nächste Mal hätte nicht ein Bus gebrannt, sondern unser Gemeindehaus oder ein Mensch wäre ums Leben gekommen, ein Mitarbeiter. Und es hat in mir auf einmal angefangen zu klingeln. Das ist ein Handeln, wie Jesus handelt. Nicht auf Ungerechtigkeit reagieren, wie wir es tun, wie ich es so oft tue. Der Mann vom Kreuz weiß, wie es sich anfühlt, und er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. 900 Jahre vor der Kreuzigung Jesus schreibt Jesaja prophetisch im Blick auf den Messias. In Jesaja 53, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts wie Dreck. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich, trug unsere Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Wenn es also niemand gibt, der das durchgemacht hat, das du oder ich durchgemacht haben, der uns verstehen könnte, dann bleibt letztlich nur Jesus übrig. Und auf Jesus, den Gekreuzigten, ist unsere ganze Hoffnung. Ich werbe dafür, dass jeder von uns auf Jesus, den Gekreuzigten, seine ganze Hoffnung setzt und sagt, bei all dem, wo ich selber kämpfen kann, ich werde zum Schluss scheitern, wenn ich nicht an Jesus, den Gekreuzigten, meine Hoffnung setze, auf ihn meine Hoffnung setze, wenn ich nicht durch seine Liebe Entspannung hineinkriege und meine geballte Faust sich dadurch entspannt, weil Jesus mit seinem Geist, mit seiner Kraft in uns und durch uns lebt. Ja, Johannes der Täufer, als er Jesus das erste Mal als erwachsenen Mann anblickte, er sagte, siehe, das Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wir hatten am Anfang so ein Bild vom Lamm. Können wir das hier kurz nochmal anklicken? Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das ist hier mehr schon ein größeres Schaf. Aber wenn man so ein Lamm im Blick hat, man einfach merkt, oder wie an so einem Baby, da ist sowas Unschuldiges, da ist sowas Zartes, da ist sowas Reines. Und dann zu wissen, der nahm die Schuld auf sich, damit wir leben können, dann bin ich echt dankbar und begeistert. Und so möchte ich auch mit uns gemeinsam das Mahl feiern. Ja, heute ist vielleicht noch nicht der wirkliche Jubeltag, obwohl wir 2000 Jahre später jubeln können auf den Tod hin. Aber wir möchten auch die Spannung aushalten, dass Ostern steht vor der Tür. Und ich bete, dass jeder von uns sein persönliches Ostern schon erlebt hat, dass Jesus in dir auferstanden ist. Und wir werden auf einmal feststellen, dass Dinge, an die uns bis dahin an die Grenzen gebracht, wir an die Grenzen gekommen sind und irgendwann die Faust geballt haben, selber zu kämpfen, dass wir Veränderung erfahren. Ich weiß, Jesus ist bei mir nur am Prozess. Ich kann für mich noch nicht sagen, Entspannung ist voll da. Ich weiß nicht, wie es dir ist. Aber ich möchte Jesus durch seinen Heiligen Geist jeden Tag neu erlauben, mir zu helfen, meine geballte Faust zu entspannen und sie zur Versöhnung darreichen zu können. Lass uns mit diesem Blick, mit diesem Gedanken Abendmahl feiern. Und bevor wir Abendmahl feiern, möchte ich echt beten. Jesus, ich danke dir, dass dein Segen da ist, du Schmerzensmann, der du so viel Ertragen ausgehalten hast, aus Liebe zu uns, freiwillig. Du warst willens, es zu tun. Es ist nicht nur mit dir geschehen, du warst willens. Komm du und sei du in uns neu lebendig. Jesus, ich bete echt, dass du durch deinen Geist kommst, um uns zu erfüllen. Und dort, wo wir geballte Fäuste oder gedankliche geballte Fäuste gegen Menschen erheben, wo wir merken, noch einmal mehr und ich werde meine ganzen Geschütze auffahren, dass wir da neue Entspannung erfahren von dir und neuen Frieden. In Jesu Namen, ich bete dich, dass du bei jedem Herz anklopfst, heute Morgen von den Geschwistern und den Leuten, die hier sind, und uns hier nachgehst, den Veränderungsprozess immer wieder neu zu wagen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.